Herzlich willkommen zu Senkrecht Starter, deinem YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um den direkten CO2-Ausstoß in der Raumfahrt. Viel Spaß! Ich höre öfter die Frage, wie schlimm die Raumfahrt denn für die Umwelt ist. Die Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil die Raumfahrt eine Nische ist und zum Beispiel im Transportsektor aktuell statistisch keine Rolle spielt. Man kann sich bei dem Thema natürlich aber nicht einfach wegducken. Vor allem, da die Starts so spektakulär sind und jedem auf einen Blick klar ist, dass da enorme Energiemengen durch die Verbrennung frei werden. Der Everyday Astronaut Tim Dodd hat ein sehr, sehr gutes Video zu dem Thema gemacht, das verlinke ich dir unten. Mir als Berufstätigen fehlt ein bisschen die Zeit, um am Wochenende dann mal schnell so ein umfangreiches Video zu machen. Was wir immer machen können, ist mit unserem gesunden Menschenverstand Überlegungen zu dem Thema zu treffen. Wir beschränken uns in diesem Video aber der Einfachheit halber mal auf den CO2-Ausstoß. Nicht vergessen darf man andere schädliche Abgase wie Stickoxide, Schwefelverbindungen, Feinstaub und auch die Auswirkungen auf die oberen Atmosphärenschichten. Aber wie können wir den CO2-Ausstoß der Raumfahrt grob bestimmen? Eine Technik, die ich oft anwende, wenn ich vor einem neuen Problem stehe, ist das Konzept der konservativen Annahme. Eine konservative Annahme sagt aus, dass man eine Vereinfachung trifft, die das geforderte Sicherheitsniveau sicher einhält, aber nicht mehr die volle Komplexität aufweist und damit in einigen Fällen zu einer Überdimensionierung führen würde. Hintergrund ist die Tatsache, dass man heutzutage nahezu alles berechnen kann, das aber oft mit einem erheblichen Zeit- oder Kostenfaktor verbunden ist. In vielen Fällen wird aber gar nicht so eine hohe Genauigkeit gefordert. Um zu vermeiden, dass Falschannahmen das Projekt gefährden, trifft man alle Annahmen konservativ. Das heißt, alle Vereinfachungen, die du triffst, die würden bei einer detaillierten Betrachtung zu einem Ergebnis zu deinen Gunsten führen. Das wären zum Beispiel einzusetzende Materialmenge oder Kostenaufwand. In unserem Fall wäre das die Menge an CO2, die Raketen jedes Jahr ausstoßen. Wir wollen den Wert natürlich nicht unterschätzen, weil das ja heißen würde, die Realität wäre für die Umwelt viel schlimmer als das, was wir annehmen. Wir sind uns aber dann auch bewusst, dass wir mit unserer Schätzung auch relativ weit von der Realität entfernt sein können. Oft reicht aber eine Hausnummer aus, um ein Gefühl für ein Problem zu bekommen. Genug der Theorie, fangen wir an. Wir wollen also wissen, wie viel CO2 Orbitalraketen im Jahr 2019 bei ihren Starts in die Atmosphäre geblasen haben und wie groß damit der Anteil an der gesamten Luftfahrt maximal ist. Ein paar Zahlen haben wir. Zum Beispiel wissen wir, dass 103 Trägerraketen 2019 in den Weltraum aufgebrochen sind. Wie kommen wir jetzt möglichst einfach auf einen Wert für den CO2-Ausstoß? Grundsätzlich verbrennen Raketen Treibstoff, um chemisch gebundene Energie in thermische Energie umzuwandeln. Die CO2-Emission bei einem Verbrennungsprozess ist direkt an die eingesetzte Menge an Kohlenwasserstoff gekoppelt. Ähnlich wie bei einem Auto kann man aus dem Verbrauch an Benzin und Diesel sofort den CO2-Ausstoß errechnen. Würde man also bei einem Auto oder Flugzeug wirklich den CO2-Ausstoß besteuern wollen, anstatt sich irgendwelche Laborverbräuche auszudenken, könnte man das an der CO2-Quelle, nämlich dem Treibstoff, relativ einfach umsetzen. Da das aber ein sehr politisches Thema ist, das die Gemüter auf Brennkammertemperatur erhitzen kann, will ich da gar kein Fass aufmachen. Hier soll es ja um Raketen gehen. Wir halten fest, wenn wir wissen wollen, wie viel CO2 bei einer Verbrennung frei wird, müssen wir uns die Menge an Kohlenwasserstoffen in unserem Treibstoff anschauen. Ich nenne den Übeltäter mal beim Namen. Am weitesten verbreitet bei Raketen ist RP1. RP1 ist ein raffiniertes Kerosin, also eigentlich ein besseres Flugbenzin. Die Atlas V von ULA, die Electron von Rocket Lab und natürlich sämtliche Falcon-Raketen von SpaceX sowie die russische Soyuz und die chinesische Langer Marsch 5 und 6 laufen mit RP1, also Kerosin. Das sind jetzt eigentlich schon zu viele unterschiedlich große Raketen, um das in einer Episode aufzuschlüsseln. Können wir eine konservative Annahme treffen, die das Problem vereinfacht? Naja, wir wissen, dass die Falcon Heavy aktuell die stärkste verfügbare Rakete ist. Wenn wir jetzt annehmen, dass alle Starts 2019 mit einer Falcon Heavy erfolgt wären, obwohl sie eigentlich nur zweimal geflogen ist, werden wir die ausgestoßene CO2-Menge schon mal nicht unterschätzen. Top, dann müssen wir nur noch berechnen, wie viel die Falcon Heavy an CO2 ausstößt. Die Falcon Heavy hat in der ersten Stufe eine RP1-Gesamtmasse von 375 Tonnen und in der zweiten Stufe etwa 32 Tonnen. Zusammen also etwa 410 Tonnen. Zum Vergleich, ein A380 hat etwa 250 Tonnen Treibstoffkapazität. Die süße Electron-Rakete von Rocket Lab, deren Start wir ja auch mit der vielfach größeren Falcon Heavy konservativ angenähert haben, hat übrigens eine Gesamtmasse von gerade mal 13 Tonnen. Setzen wir jetzt 3,15 Tonnen CO2 pro verbrannter Tonne Treibstoff ein, das ist ein Wert aus der Luftfahrt, kommen wir auf etwas über 1290 Tonnen CO2 pro Falcon Heavy Flug. Für die 103 Flüge von Raketen im Jahr 2019 kommen wir mit unserer konservativen Schätzung dann auf maximal 133.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist natürlich eine beachtliche Menge an CO2. Ein Durchschnittsdeutscher hat einen jährlichen CO2-Fußabdruck von 10 Tonnen pro Jahr. Also versucht die gesamte Raumfahrt im Jahr maximal so viel CO2 wie etwa 13.300 Deutsche. Und wie sieht das mit der Luftfahrt aus? Ich habe im Spiegel Zahlen für 2018 gefunden, laut denen vom Flugverkehr 918 Millionen Tonnen CO2 emittiert wurden. Das entspricht einem Äquivalent von fast 7.000 Falcon Heavy Starts. Für das Jahr 2020 wird das vermutlich anders aussehen. Die meisten Flieger sind ja gerade am Boden. Das sind sehr konservative Schätzungen. Die Falcon Heavy ist bei weitem die größte Rakete aktuell und fliegt sehr selten. Wenn man die gleiche Rechnung für die viel öfter fliegende Falcon 9 durchführt, kommen wir mit den 155 Tonnen RP-1 nur auf 490 Tonnen CO2 pro Flug. Das entspricht einem vollbetankten Airbus A340. Also hat ein Falcon 9 Flug etwa den gleichen CO2-Abdruck wie ein Langstreckenflug. Das wäre bei 103 Starts dann 50.000 Tonnen CO2, was deutlich näher an den 23.000 Tonnen CO2 liegt, die TimDot für die gesamte Raumfahrt für 2019 angibt. Die habe ich aber leider keine Quelle gefunden und deshalb bleiben wir mal bei unserer konservativen Schätzung. Ja, ich bin ein Raketenfan, aber ich möchte auf keinen Fall die Raumfahrt in irgendeiner Form in Schutz nehmen. Auch die Raumfahrt muss ihren Teil zum Klimaschutz beitragen. Aber ich finde es genauso wichtig, dass man weiß, über welche Größenordnung man spricht, wenn man Probleme benennt. Was bestimmt sofort einleuchtet, ist, dass das Wiederverwenden von Raketen definitiv umweltfreundlicher ist, als die Rakete bei jedem Flug wegzuwerfen. Schließlich wird bei der Produktion von Raketen ja auch viel Energie verbraucht. In einem der nächsten Videos beschäftigen wir uns dann mit dem Thema Effizienz von Raketentriebwerken. Dafür haben wir dann auch deutlich härtere Fakten als die Annahmen, die wir in diesem Video getroffen haben. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag zur Primetime um 20.15 Uhr eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.